Ja, ich weiß, es ist schwierig mit dem Zeitmanagement. Es sind ja einiges, was Sie in Übungen haben, und ich denke mal an, Sie wollen schon die Bonuspunkte mitnehmen, die Sie da haben. Es gibt eine starke Motivation, hat eigentlich natürlich auch den großen Vorteil, dass Sie sozusagen ein bisschen zu Ihrem Glück gezwungen werden, wenn Sie die Bonuspunkte mitnehmen. Das sind nämlich die Übungsfelder bearbeiten. Wenn man sich mal die Statistiken betrachtet, von den Leuten, die Übungsfelder bearbeiten, die es nicht tun und denen dann die Durchfallquoten betrachtet, dann ist das auch signifikant deutlich durchaus eine Verbesserung der allgemeinen Leistung. Also diese Bonusregelung, die hat schon ihren Sinn und hat auch große Vorteile. Ich meine, Sie hören jetzt, glaube ich, 4 Vorlesungen gleichzeitig, wenn ich mich recht sage. Und das ist natürlich schon eine ganz schöne Belastung. Da ist ein permanenter Druck, der jede Woche aufgebaut ist, der sich aber relativ gut eigentlich auszahlt. Gut, ja, ich bin heute hier, um, ich meine, wenn Sie in der HWR-Vorlesung sitzen, kennen Sie mich, die mache ich turnusmäßig, ich wechsle mich immer ja, im Jahreszyklus mit Lars Hedrich ab. Dieses Jahr bin ich dran, da haben Sie auch schon ein paar Vorlesungen bei mir da gehört, morgen ist wieder eine. Heute stehe ich hier, um Ihnen einfach mal den kompletten Zweig der Hardware zu zeigen. Also oft ganz offiziell heißt das Ganze Informatik der Systeme, früher hieß es mal Technik-Informatik. Es ist aber so, allein Hardware, also beide Begriffe, sowohl Hardware wie auch Technikinformatik, treffen es nicht so ganz, weil wir machen hier mehr als Hardware. Also zu dem, was wir, der Bereich Informatik der Systeme gehört nicht nur die Hardware, da gehören im Prinzip auch so die unteren Ebenen des Betriebssystems dazu, was Kommunikation etc. Das heißt, die Technikinformatik ist eigentlich weiter als Hardware, und deswegen haben wir es hier einfach Hardware des Informatik der Systeme genannt. Und ich wollte Ihnen einfach ein bisschen heute zeigen, ja, was machen wir denn da? Und Ihnen auch ein bisschen das vorstellen, was im Studium dazu angeboten wird und was denn die einzelnen Kollegen da in dem Bereich machen. Gut, wie gesagt, den Plan haben Sie vermutlich schon mal gesehen im Laufe Ihres jetzt als Erstsemester. Also das ist der Plan, der Basisstudienplan für den Bachelor, für diejenigen, die im Sommersemester beginnen. Das ist ein bisschen anders als für den Wintersemesteranfang. Wir haben ein bisschen andere Gruppierung. Die besteht zum Beispiel anders darin, dass Sie hier in dem Bereich die HWR, die Sie bei mir hören, zusammen mit der Hardware 2 machen. Diejenigen, die im Wintersemester anfangen, die machen das etwas versetzt. Die machen jetzt die HWR, machen aber üblicherweise nicht die HWR 2, sondern machen die HWR 2 dann erst ein Jahr später. Dafür haben die die Mathe 2, was Sie wieder nicht haben. Das ist so ein kleines bisschen anders verzahnt, um halbwegs ein ausgewogenes Verhältnis hinzubekommen. Aber grundsätzlich sehen Sie, das ist im Prinzip dieses System oder die Hardware-Säule in dem Studienplan, die eben im Prinzip für Sie ist, aus 3 Vorlesungen besteht. Im ersten Semester eben die Hardware 2 und die HWR, und im dritten Semester dann noch das HWS-Praktikum, Grundlagen-Hardware-System, das Sie auch bei mir haben. Das ist ein Praktikum, das ich anbiete. Ich komme später nochmal auf diesen Plan zurück, nachdem ich jetzt ein bisschen was anderes noch erzählt habe. Wenn man an Hardware denkt, woran denkt man dann? Vielleicht, das, also relativ typisch ist ja dieser alte Atari da, dieser Brotkasten auch noch, weil es ein bisschen aussieht wie eine Brotkiste, der etwa, ja, wann gab es denn so, 80, 1980 etwa, grob geschätzt. Technik, da war ein Motorola-Prozessor drin, ein 6510, das war ein 8-Bit-Prozessor mit der damals respektablen Taktfrequenz von 1 MHz. Das heißt, der hat etwa so, na gut, der hat pro Instruktion so im Schnitt 10 Taktzyklen gebraucht, also hat über 100.000 Instruktionen pro Sekunde damit hingekriegt. Hatte den gigantischen Hauptspeicher von 64 Kilobyte. Für die damaligen Verhältnisse extrem gut war, dass dort Grafik und Sound vorhanden war. Das war nicht selbstverständlich derzeit. Die Grafik war zwar teilweise noch ein bisschen eine Klötze bei der Grafik, aber insbesondere auch der Sound war entsprechend schon vertreten, war also damals ein Vorreiter. Da oben sehen Sie so ein bisschen so ein Stück Programm da, ganz oben in der Ecke. Das ist ein Basic-Programm, wie man das Teil programmieren konnte. Kostete so zwischen 600.000 D-Mark, so 1980. Gehen wir mal in die Zeit etwa ans andere Ende. 1985, der Supercomputer Cray 2, damals der schnellste Rechner der Welt. 4 Prozessoren, jeder Prozessor mit 244 MHz getaktet. Insgesamt also eine Floating-Point-Rechenleistung von 1,9 Gigaflops, also 1,9 Milliarden Gleitkomma-Operationen pro Sekunde. Hatte 32-Bit-Register. 4 GB Hauptspeicher, da rechts sehen Sie so ein Bild. Also wenn Sie einen Menschen da daneben setzen, dann ist der Mensch etwa nicht ganz so hoch wie dieses Teil. Also das Teil war schon über Mannshoch, deutlich über 2 Meter her, mit entsprechender Kühlung, Flüssigstickstoff gekühlt. 1985, das wirklich der absolute Grenze der Rechnertechnologie, der schnellste Rechner der Welt. Astronomie, da haben alle, die irgendwo mit Numerik gearbeitet haben, haben versucht, Rechenzeit drauf zu kriegen. Und wenn wir das mal vergleichen mit dem heutigen PC, 2013 PC, der hat etwa fast das 100-fache an Rechenleistung. Also wie gesagt, der hatte 1,9 Gigaflops, ein heutiger PC hat 150 Gigaflops. Ist also fast 100-mal schneller bei Flightbomb Ortson als der damalige 1985er Supercomputer. Hat auch, wenn Sie einen normalen Prozessor haben, vier Kerne. Also im Prinzip, wenn Sie einen iCore 7, auf den ich später noch zurückkomme, haben, dann haben Sie 4 bis 6 Kerne, also 4 bis 6 Prozessoren drin. Die Taktfrequenz liegt heute auch bei 3 Gigahertz. Das heißt, da liegen wir auch im Faktor 10 höher. Die Register sind keine 32-Bit, sondern 64-Bit-Register. Die hat sich verdoppelt. Und der Hauptspeicher von dem heutigen PC, 32 GB, ist so ein bisschen Standard-Hauptspeicher heute. Sie sehen also, ein heutiger PC ist um viele, viele Faktoren leistungsfähiger als ein damaliger Supercomputer. Ich meine, wenn ich einfach nur mal die Daten von meinem Smartphone hier betrachte, liegt es in der Größenordnung von dem Cray Supercomputer 1985, von der Rechenleistung, von der Speicherkapazität her. Dann sehen Sie ein bisschen die Entwicklung, die jetzt in nicht ganz 20 Jahren stattgefunden hat im Bereich Technik Informatik. Angefangen hat das Ganze im Prinzip dadurch, dass leistungsfähige Prozessoren entwickelt worden sind. Und die Folie habe ich mir aus der HWR entlehnt, aus der Vorlesung. Das ist zum Beispiel 1974 kam eben von Intel eigentlich der erste wirklich brauchbare quasi Industriestandard für einen Mikroprozessor, der 8080, mit seinen 5000 Transistoren auf den Markt. Und das war sozusagen der Türöffner für den Bereich der Personal Computers. Wie gesagt, früher gab es ja vor der Zeit, gab es im Prinzip die Großrechner. IBM-Großrechner waren da relativ weit verbreitet. Was heißt weit verbreitet? Da gab es halt ein paar auf der Welt. Und dass ein Rechner einem Menschen zugeordnet ist, ein Personal Computer, war zu der Zeit noch unvorstellbar. Und das war im Prinzip letztendlich der Türöffner. Sie sehen hier sozusagen das Entwicklungsteam, Andy Grove, Robert Noyce und Gordon Moore. Denn mit sieht man hier ein bisschen schlecht auf dem Beamer hier, das ist im Prinzip so das Layout in so einer Glasplatte von dem 8080 mit seinen 5000 Transistoren. Und dann Gordon Moore kennen Sie vermutlich den Namen nach, dann nämlich ist nämlich das Moore'sche Gesetz benannt, das ich entsprechend auch noch kurz auf einer Folie habe. Das Bild ist jetzt von 1978, also sozusagen 4 Jahre nach der Entwicklung, nur so als letztendlich als Werbebild. Gut, wenn man mal in so Prozessoren reinblickt, gehen wir mal von dem 8080, springen wir ein bisschen in die Zukunft, 1997 ein PowerPC, Motorola PowerPC 750. Der hat immerhin schon, ist es gewachsen jetzt in der Zeit von, 20 Jahren, die dazwischen liegen etwa, von 5000 Transistoren auf 6,35 Millionen Transistoren auf dem Chip. Hier so ein bisschen die einzelnen Komponenten, da brauchen wir jetzt nicht groß im Detail eingehen, aber Sie sehen zum Beispiel hier eben eine Floating Point Unit. Das heißt, hier haben schon 1997 haben schon die Mikroprozessoren eigene Gleitkomma-Hardware-Einheiten gehabt, das heißt, konnten die Gleitkomma in Hardware durchführen. Davor hat man das in Software üblicherweise gemacht. Da oben sehen Sie, eine Integer Unit hier, also eine Ganzzahlrecheneinheit, eine Load Store Unit, die für das Laden und Speichern von Operanden in die internen Register verantwortlich ist. Ein Instruction Sequencer ist letztendlich dieses Steuerwerk, der dafür sorgt, dass die Befehle in der entsprechend richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden. Diverse Cache-Speicher, Instruction Cache da unten, ein Data Cache da oben. Wie gesagt, der Chip selber war 40 Quadratmillimeter groß und hat damals zum ersten Mal eine CMOS-Kupfertechnologie verwendet. Sie sehen hier bereits hier so gewisse dreidimensionale Strukturen, die hier entstehen, wo sie verschiedene Layer aufeinander haben, wo es also wirklich in die Höhe gebaut wird. Was damals sozusagen auch die erste Version war, das erste Mal, dass das benutzt worden ist und es die Möglichkeit gemacht hat, eben 6,35 Millionen Transistoren auf so einen 40 Quadratmillimeter Chip unterzubringen. Springen wir mal in die Gegenwart. Core i7 von 2010 hat 1,2 Milliarden Transistoren, das heißt, er hat haben wir wieder ein paar Zehner Potenz zugelegt. Sie sehen hier so grob die Mikroarchitektur, wir brauchen auch nicht im Detail darauf eingehen, da sehen Sie im Prinzip auch wieder hier Floating Point Units, die sitzen da unten. Sie sind verschiedene, mehrere, nicht nur eine, sondern mehrere Integer-Units. Sie sehen hier die Befehlsverarbeitung, der jetzt hier ein gewisses Grundprinzip hier ist an der Stelle, was man mittlerweile gelernt hatte. Wenn Sie in der HWR-Vorlesung waren, habe ich noch ein bisschen was über RISC- und CISC-Architekturen erzählt. Also die eine Variante, wo ich meine Prozessoren möglichst einfach aufbauen möchte, mit der Hoffnung aber, dass sie dann sehr schnell sind. Und die andere Variante, dass ich meine Prozessoren sehr, sehr komplex aufbaue, sehr komplexe Befehlssätze erlaube, mit dem Preis, den ich für zahlen muss, dass ich dann langsam bin. Beide Techniken haben so ihre Vor- und Nachteile. Und was hier gemacht wird, ist sozusagen ein Mix letztendlich. Das heißt, an der oberen Schnittstelle hier ist das Ganze ein CISC-Prozessor. Das heißt, er bietet einen reichhaltigen, komplexen Instruktionssatz, der dem Programmierer oder auch dem Compilerbauer zugutekommt. Hier unten ist aber aus Performance-Gründen ist es ein RISC-Prozessor, der einen sehr, sehr einfachen Befehlssatz hat. Und getrennt wird das Ganze hier im Prinzip in der Instruction Queue. Da sehen Sie was von Macro Obfuscation. Das heißt, hier werden sozusagen jetzt aus diesen komplexen CISC-Befehlen werden aufgespaltet in diese Macro-Ops, werden aufgespaltet in Micro-Ops, das heißt kleinere, einfache Befehle, die dann von der unteren Hardware her viel, viel schneller bearbeitet werden können. Gut, und das Interessante ist, diesen Teil hier, den gibt es nicht nur einmal, sondern den gibt es je nachdem, das ist eine Variante mit 4, den gibt es mittlerweile auch mit 6, den gibt es eben viermal, das heißt, dass dieser Teil hier ist im Prinzip hier an diesen ist viermal vorhanden und dann haben wir auch ein paar gemeinsame Teile wie den Cache-Speicher und die Cache-Steuerung, das ist das, was hier abgebildet ist. Sie sehen also auch hier, die Prozessortechnologie ist extrem vorangeschritten und hat extreme Fortschritte letztendlich hier ermöglicht. Eine andere Variante ist natürlich, was heute sehr verbreitet ist, sind GPUs, also Grafikprozessor-Einheiten, also spezielle Grafikprozessoren. Und hier haben wir im Prinzip sogar noch fast mehr Hardware drauf. Wenn Sie mal eine aktuelle GPU angucken, zum Beispiel die GeForce GTX 480, dort haben Sie ca. 3 Milliarden Transistoren drauf. Das heißt, die hat noch mehr Transistoren als der Core i7. Von der Technologie her ist es zwar etwas eine Generation weiter hinten, der Core i7 benutzt hier schon 32 Nanometer als Strukturgröße auf dem Chip, während die GPU hier noch 40 Nanometer benutzt, aber die Fläche ist viel größer, also 140 Quadratmillimeter beim Core i7 gegen 529 Quadratmillimeter. Und während der Core i7 eben 4 bis 6 Cores hat, das ist eine 4-Core-Variante, es gibt ja noch mit 6 Cores, wie gesagt, hat die GPU im Prinzip 480 Shader-Prozessoren drauf. Shader ist im Prinzip ein relativ einfacher Prozessorkern, der für spezielle Grafikaufgaben geeignet ist, geschwindige Aufgaben zu durchführen. Davon hat sie jetzt 480 Stück drauf. Das heißt, die hat im Prinzip 480 Cores, 480 Prozessorkern, die parallel arbeiten können. Natürlich deutlich primitiver als die Cores, die wir da oben haben. Aber es gibt vielfältige Aufgaben, nicht nur Grafikaufgaben, für die GPUs dann deutlich besser geeignet sind als Standardprozessoren. Deswegen werden GPUs auch ganz gerne für normale Befehlsverarbeitung, zumindest bestimmten hochparalleler Programme, in Supercomputern eingesetzt. Komme ich später auch nochmal drauf zurück, wenn wir die einzelnen Forschungsgruppen hier vorstellen. Gut, das ist nochmal das schon mal von mir erwähnte Moore's Law. Der Gordon Moore hat eben 1970 einen Entwicklungstrend entdeckt, indem er mal geguckt hat, wie viele Transistoren sind denn auf den Chips integriert. Der hat es im Bereich von 1969 bis 1973, glaube ich, hat er sich das mal aufgeschrieben und hat festgestellt, okay, alle 18 Monate scheint sich die Anzahl der Transistoren auf dem Chip zu verdoppeln. Und dann hat er mal postuliert, dass das auch in der Zukunft zumindest eine gewisse Zeit so weitergehen wird. Und das hier ist einfach mal die Prozessorentwicklung. Hier unten in der X-Achse das Jahr aufgetragen, in der Y-Achse die Anzahl der Transistoren und Moore's Law, das ist eine logarithmische Skala, wie Sie sehen, Moore's Law wäre eine Gerade, diese Gerade hier mal, das wäre im Prinzip Moore's Law und Sie sehen, wenn Sie mal die Prozessoren betrachten, die blauen sind immer Intel-Prozessoren, die roten sind Motorola-Prozessoren, dass sie sich alle um die Linie rumtummeln. Das heißt also, Moore's Law, das er damals prognostiziert hat, würde so bis 1980 etwa gelten, gilt weit bis über 1980 heraus, gilt immer noch. Und interessant, wenn Sie jemanden fragen, wie lange gilt Moore's Law noch, dann sagt er üblicherweise, na gut, die nächsten 10 Jahre wird es vermutlich noch gelten und das ist heute genauso und vielleicht ist es in 10 Jahren auch genauso. Also es hat sich ein extrem zähes und beständiges Gesetz erwiesen. Gut, natürlich Prozessoren sind nicht alles, wir brauchen auch Speicher. Speicher muss entsprechend auch mitwachsen. Bei Speicher haben wir eher das Problem, bei Speicher sind die Größen, wie die Prozessoren schneller geworden sind, also sind die Speicher größer geworden. Leider sind die Speicher nicht viel schneller geworden. Das hat physikalische Gründe. Weshalb man dann so Tricks, so Konstruktionen wie Caches braucht. Aber von der Größe sind die Speicher ähnlich schnell gewachsen wie die Prozessoren in der Geschwindigkeit. Hier mal beim Hauptspeicher, der üblicherweise als dynamischer Speicher aufgebaut ist, gab es zum Beispiel 2006 den Gigabit-Chip in der 50-Nanometer-Technologie. 2008 wurde dann der Gigabit-Chip in der 44-Nanometer-Technologie produziert. Ich meine, heute haben wir 4, 8, 16 Gigabit-Chips, gar kein Problem, in entsprechender 30-Nanometer-Technologie. Das Gegenstück, die reinen Read-Only-Memories, die reinen Lesespeicher, üblicherweise heute als NAND-Flash aufgebaut, also Flash-Memories sind Speicher, die ich nur einmal sozusagen programmieren kann und die dann ihren Wert auch behalten, auch wenn die Spannungsversorgung abgeschaltet wird. Es sei denn, ich programmiere sie wirklich gezielt um. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, die wieder zu löschen. Und in Flash-Memory habe ich eben die Möglichkeit, ich kann gezielt eine einzige Speicherzelle programmieren, sagen, okay, da schreibe ich einen bestimmten Wert rein, dann kann ich einen kompletten Block, kann ich dann durch eine spezielle elektrische Löschspannung wieder löschen. Da wird ein Quanteneffekt dafür eingesetzt. Und hier haben wir eben 2006 4 Gigabit und 2009 dann 32 Gigabit in der 34-Nanometer-Technologie. Und hier rechts mal so ein paar Strukturbilder, sehen Sie im Prinzip hier. Die Zeilen- und Spaltenleitungen, so Speicher sind immer matrixförmig organisiert, da sehen Sie die Zeilen-Spaltenleitungen, die Durchkontaktierpunkte, die Kontakte entsprechend. Auch hier die Folie habe ich aus der HWR entlehnt, einfach mal nochmal Verfügbarkeit von Speicherchips, auch mit Anzahl der Transistoren pro Chip über die Jahre hinweg. Und da sehen Sie, von angefangen von Kilobyte 1972 bewegen wir uns hier heute bei so 16 Gigabyte und werden bald 64 Gigabyte Speicherchips haben. Und das sind die beiden sind sozusagen die letztendlich die Triebfedern für die moderne Entwicklung. Das heißt, wir werden immer schneller, die Systeme werden immer kleiner, wir kriegen immer mehr Systeme unter. Und wenn Sie mal die ITRS, das ist International Roadmap for Semiconductor, Conductors Roadmap sehen, Roadmap ist immer so eine Schätzung sozusagen. Experten setzen zusammen und überlegen, was wird in den nächsten Jahren passieren. Gut, dann werden wir vorhin das beobachten können. Also die Transistorgröße, die wurde damals, das ist die Roadmap von 2012, wurde für 2013 auf 22 Nanometer prognostiziert, was entsprechend auch eintrifft. Wir werden 22 Nanometer dieses Jahr noch erreichen. Nur mal um anschaulich, hier oben sind so mal so Röntgenbilder, 70 Nanometer Technologie, hier eine 30 Nanometer Technologie, das heißt, das ist eine Leiterbahn. Auf dem Chip ist dann noch 30 Nanometer und zum Vergleich 30 Nanometer heißt im Prinzip 128 Siliziumatome liegen auf diesen 30 Nanometern. Das heißt, die Breite dieser Bahn beträgt im Prinzip 128 Siliziumatome. Das ist nicht mehr wirklich viel. Gut, es wird weiter prognostiziert. 2020 erwarten wir, dass wir dann auf 10 Nanometer kommen. Dass wir weiterhin viel mehr in die 3D-Ebene gehen, wie da rechts oben dargestellt, dass wir also einen Chip nicht nur flach bauen, sondern im Prinzip immer weiter noch mehrere 3, 4, 5 Ebenen aufeinander stapeln können, um dann in die dritte Dimension packen zu können noch. Und mit dieser 3D-Integration werden wir letztendlich geschätzt 60 Milliarden Transistoren auf dem Chip unterbringen können. Gut, das ist wunderbar, wirft aber natürlich auch ein paar Probleme auf. Ganz so trivial ist es nicht. Zum einen, nur um ein paar Probleme rauszugreifen hier, durch dieses Stacken, also diese 3D aufeinander bringen, habe ich natürlich das Problem, dass es immer schwieriger wird, die Wärme wegzubringen. Das ist heute schon ein Problem. Wenn Sie mal in frühere Roadmaps reingucken, dann wurde die Taktfrequenz geschätzt für jetzt 2013 so irgendwas um 10 bis 15 Gigahertz. Wir sind immer noch so bei 3 Gigahertz die Größenordnung. Die Taktfrequenz hat stagniert und zwar das Problem, warum die stagniert, ist einfach die Wärmeentwicklung. Je höher die Frequenz, desto mehr Wärme wird produziert und wir kriegen die Wärme nicht richtig mehr weg. Deswegen wurde dann irgendwann mehr auf Parallelverarbeitung, denn auf höhere Taktfrequenz gegangen. Und wenn ich jetzt so 3D-Strukturen habe, wird es noch schwieriger, das Ganze die Wärme wegzubekommen. Dadurch, dass die Strukturen so klein werden, auch bei 128 Lithium-Atomen im Kristallgitter, bei 30 Nanometer, bei 10 Nanometer haben wir dann nur noch ein Drittel davon, also so irgendwas um 40 Atome. Es ist völlig klar, dass diese Chips anfälliger werden. Die werden anfälliger gegen Alterung, die werden anfälliger gegen sowas, was Single Event Upsets nennt, also wenn zum Beispiel irgendein energiereiches Proton dadurch rast, in Form von Alpha-Strahlung oder ein Elektron dadurch rast, dann kann das durchaus da Schäden verursachen, entweder permanente Schäden oder auch nur temporäre Schäden. Das heißt, die Systeme werden da leider Gottes auch unzuverlässiger werden, damit müssen wir auch umgehen. Ein weiteres Teilproblem ist einfach die Lithografie. Das heißt, wenn ich solche feinen Strukturen habe, wie bringe ich die auf den Chip? Und das mache ich natürlich, indem ich üblicherweise optisch. Und hier ist man einfach dagegen gegengesetzt über von 1980, jetzt mal bis 2002, einfach nur mal, um dir das Problem zu zeigen. Die Strukturgröße, also 1980 hatten wir 3 Mikrometer und haben mit Licht, mit normalem Licht noch gearbeitet, der Wellenlänge 0,463 Mikrometer. Und jetzt ist es so, wenn Sie den ganzen normalen Belichtungsprozess haben, dann ist normalerweise das Feinste, was Sie normalerweise abbilden können, entspricht der Wellenlänge. Das heißt im Prinzip, die feinste Struktur, die Sie mit dem Licht abbilden können, normalerweise ist 0,436 Mikrometer. Da waren wir noch weit entfernt. Das sehen Sie, aber die Strukturgrößen sind kleiner geworden. Und irgendwann, gut, wir haben auch die Belichtungsfrequenzen erhöht, also langsam vom normalen Licht ins UV-Licht gegangen und arbeiten mittlerweile mit Röntgenlicht. Aber Sie sehen, dass 1994 so ein Break-Even-Point war, wo wirklich die Strukturlänggröße der Wellenlänge sich angenähert hat. Und das ist eigentlich normalerweise erstmal Ende. Aber da haben irgendein paar schlaue Leute Methoden gefunden durch Interferenztechniken, wie ich jetzt Strukturen abbilden kann, die kleiner sind als die Wellenlänge des Lichts, das ich verwende. Und das sehen Sie hier, zum Beispiel schon 2002 hatten wir im Prinzip 0,11 Mikrometer Strukturen, bei 0,2 Mikrometer Licht, das verwendet worden ist. Und, aber da haben wir natürlich ein Problem. Auch das hat natürlich irgendwo seine Grenzen. Das heißt auch, wir können natürlich dann irgendwo versuchen, irgendwann mit Gammastrahlen zu belichten, um die Wellenlänge noch kleiner zu kriegen. Aber das ist eine Herausforderung letztendlich, diese kleinen Strukturen dann nicht nur technisch zu realisieren, wirklich zu beherrschen, sondern die wirklich auch auf den Chip zu bekommen. Gut, von den Details mal ein bisschen Richtung Anwendung. Es gibt viele, viele, viele Anwendungen. Also ich meine, okay, so eine einfache, relativ primitive Anwendung in so einem Radio. Da gibt es viele interessantere Dinge. Und ich würde ein bisschen aus meinem Bereich plaudern. Ich habe hier die Professur für eingebettete Systeme. Eingebettete Systeme sind eben Systeme, bei denen der Rechner in ein technisches Umfeld eingebettet ist. Das heißt, der Rechner steuert irgendein technisches Umfeld. Zum Beispiel eben Alltagsgegenstände, wie hier so eine Kaffeemaschine, da ist im Prinzip ein Rechner drin, der jetzt entsprechend die ganzen Ventile, Heizungen etc. steuert, um eben jetzt einen Kaffee zu brühen, der ihren Anforderungen entspricht. Oder in jedem heutigen halbwegs vernünftigen Telefon ist irgendwo ein Rechner drin, der das Telefon steuert, oder in einem WLAN-Router oder in einem Blu-ray-Player oder Videorekorder, Blu-ray-Recorder. Da haben wir Rechner drin. Viel noch interessante Herausforderungen in der Raumfahrt. In der Raumfahrt haben wir ja entsprechend auch technische Systeme und die haben natürlich die Besonderheit, dass ich da nicht mehr rankomme, wenn die Systeme mal gestartet sind und dass da zum anderen auch noch verdammt viel Geld dahinter steckt. Also das sind Milliardenprojekte und wenn so eine Sonde wie hier zum Beispiel dieses Marslandegerät, das sehr viele interessante Dinge besitzt, zum Beispiel eben mikroskopische Überwachung, chemische Überwachung, chemische Analyse der Boden, des Bodens etc., die auch Bodenproben nehmen kann. Wenn hier irgendeine Komponente ausfällt, dann ist die ganze Mission in den Sand gesetzt und dann sind vielleicht mal schnell mal 1 Milliarde Euro einfach verloren. Deswegen hat man hier ganz besondere Anforderungen an das System. Da brauche ich nämlich hohe Zuverlässigkeit. Das System muss ausfallresistent sein. Zumal ich hier auch noch das Problem habe, dass im Weltall härtere Bedingungen dahingehend herrschen, dass ich mit Strahlung umgehen muss. Und das steht ganz andere Herausforderungen. So ein normaler PC oder so ein Tablet oder so ein Notebook, wie das, würde in eine Umlaufbahn gebracht oder Richtung Mond transportiert, nicht sehr lange überleben, weil einfach die Strahlung, die viel zu strahlungsempfindlich ist. Also es würde zwar nicht zerstört werden, aber es würde ständig Fehler produzieren durch die Strahlung. Ein weiteres breites Anwendungsfeld von technischer Informatik, respektive Informatik-System, ist nämlich Kfz-Technik. Im heutigen normalen Mittelklassefahrzeug kann man rechnen, wagen es etwa 30 bis 40 Rechner, mindestens. An den verschiedensten Stellen, in der Motorsteuerung, um eben Zündzeitpunkt, Einspritz, Gemisch etc. aufzubereiten. Gerade im Zuge der verschärften Umweltbedingungen ist es eben sehr wichtig, den Motor sehr, sehr genau, den Arbeitspunkt des Motors sehr genau zu steuern. Das kann ich im Prinzip nur mit Rechnertechnik machen. Bei den ganzen Assistenzsystemen, sei es jetzt vom einfachen ABS über irgendwelche Stabilitätsprogramme hinweg, bis irgendwelche Erkennungen von Notsituationen, Notbremssysteme etc., Infotainment-Bereich, also Navigation, Unterhaltung etc. Das Fahrzeug steckt letztendlich voll von Hardware, ist also wirklich ein breites Anwendungsfeld für Informatik der Systeme respektive für technische Informatik. Ein anderes Anwendungsfeld ist die Robotik. Hier mal ein Beispiel von links ein Industrieroboter, der eben zum Beispiel hier in der Lage ist, Pakete nach ihrer Lage zu erkennen und entsprechend, auch wenn sie schief und krumm liegen, die zu nehmen und entsprechend zu sortieren. Oder hier mal ein Arm von einem Prototypen für einen humanoiden Roboter. Ich habe auch später noch ein bisschen Beispiel zur Robotik. Andere Variante sind autonome Fahrzeuge. Hier habe ich mal ein kleines Video von einem Fahrzeug, das ich bei mir in der Forschungsgruppe habe. Das ist so ein Fahrzeug, bei dem wir ein paar Sachen ausprobiert haben, automatische Steuerung mit so spezieller Java-basierter Prozessortechnik. Diese rote Büchse ist die Steuereinheit und bei mir können dann auch Bachelorarbeiter oder Masterarbeiter dann im Fahrzeug arbeiten. Da vorne ist zum Beispiel so ein Laserscanner dran, mit dem das Fahrzeug seine Umwelt abtastet. Und dann haben wir zum Beispiel so einen Mitarbeiter, das ist ein Diplom gemacht hat, der dann mal ein Programm geschrieben hat, dass das Fahrzeug einfach versucht, einen Gang entlang zu steuern. Das heißt, einfach mal versucht, sich irgendwo in der Mitte des Gangs zu halten und einfach mal autonom da zu fahren. Und sehen, es versucht sich hier entsprechend zu orientieren. Er läuft hier noch hinterher. Ich werde jetzt gründen, dass man eine subjektive Kamera von dem Fahrzeug. Diese Version ist noch ein bisschen rumgeschwankt. Da ist manchmal auch passiert, wenn die Tür offen war, dass das Fahrzeug dann in die offene Tür reingefahren ist, weil ich dachte, da rechts ist Platz. Aber wie gesagt, das ist eine autonome Fahrzeuge werden zum Beispiel in der Fabrikautomation natürlich benutzt, um irgendwelche bei Produktionsabläufen flexibel Gegenstände von A nach B zu bringen. Zum Beispiel Porsche in Zuffenhausen fährt die ganze Sportwagenfertigung arbeitet mit solchen Fahrzeugen. Das heißt, die laufen nicht auf Fließbändern, sondern die Fahrzeugteile laufen auf autonomen Fahrzeugen, die dann selbsttätig durch die Halle fahren. Die müssen natürlich entsprechende Hindernisse erkennen, müssen anhalten, wenn da ein Mensch in den Weg tritt. Und wie gesagt, das ist hier mal ein Beispiel, was wir da auch gemacht haben, wobei das hier forschungsmäßig war. Das Spezielle an dem Fahrzeug war eigentlich nicht das Fahrzeug, sondern dass wir das mit einem Prozessor gesteuert haben, der direkt Java hardwaremäßig direkt ausführen kann, also ohne Interpreter und dementsprechend auch sehr, sehr schnell Java ausführen kann. Java ist eine sehr schöne Sprache, die Sie auch nur in Ihrem Studium kennenlernen werden, falls Sie sie nicht schon kennen, die sehr, sehr komfortables Programmieren erlaubt, allerdings von der Geschwindigkeit, gerade wenn es um so zeitkritische Anwendungen geht, ein bisschen problematisch ist. Und wir hatten da eben entsprechend einen speziellen Prozessor entwickelt, der dann Java effizienter und schneller ausführen kann. Gut, Zukunft vielleicht mal das, was man als ubiquitäre Systeme versteht. Also das ist natürlich jetzt in dem Bild übertrieben, aber wir haben im Prinzip ubiquitäre Systeme eigentlich schon. Ubiquitär heißt ja, die Rechner umgeben uns überall. Die Rechner sind allgegenwärtig, ubiquitär, sind vielleicht sogar in unserer Kleidung eingearbeitet. Ubiquitäre Systeme bezeichnen wir üblicherweise auch die dritte Generation oder bezeichnen wir als die dritte Generation der Rechnernutzung. Die erste Generation eben die Großrechner, ein Rechner für viele Menschen, die zweite Generation die Personal Computers, ein Rechner, ein Mensch und die dritte Generation, die ubiquitären Systeme, ein Mensch, sehr viele Rechner, die ihm dann eben entsprechend dem Menschen zu Diensten sind und ihm die Arbeiten letztendlich irgendwo abnehmen. Gut, andere Variante eben deutlich komplexe Multicores, also hier, das ist der Cell-Prozessor, was Sie links sehen, der in der einen Spielkonsole, in der PlayStation drin ist. Sie sehen hier, das ist im Prinzip hier schon, haben Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 einfache Cores und zu diesen 8 einfachen Cores gibt es noch einen komplexeren Core, der das Ganze steuert. Oder hier mal ein heterogener Multicore-Chip. Mit einer deutlich größeren Anzahl jetzt aber von heterogenen Cores, sprich die Cores sind nicht alle gleich, sondern die Cores sind unterschiedlich. Ja, also mit Informatik können Sie eben sehr, sehr schwierige technische Probleme lösen, auch schwierigste technische Systeme können Sie entwerfen. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn Sie jetzt so eine große Anzahl von Transistoren haben, wie nutzen Sie die? Wenn die Systeme immer komplexer werden, wie entwerfen Sie so ein komplexes System, wie beherrschen Sie so ein komplexes System? Ich meine, die Fähigkeiten unseres Gehirns haben sich in den letzten 20 Jahren nicht in dem gleichen Maße erhöht, wie sich jetzt die Verfügbarkeit komplexer Systeme erhöht hat. Trotzdem müssen wir irgendwie damit umgehen können. Da brauchen wir im Prinzip irgendwelche neuen Wege, wie wir das machen können. Und um Ihnen einmal ein Beispiel zu nennen, an dem Bereich, in dem ich arbeite, das ist die sogenannte Selbstorganisation Organic Computing. Da versuchen wir, die Komplexität dadurch zu beherrschen, dass wir die Systeme lebensähnlicher gestalten. Wir orientieren uns sozusagen an biologischen Systemen, die ja auch sehr, sehr komplex sind. Und biologische Systeme, die werden nicht entworfen irgendwo, sondern die bauen sich nicht selber. Das betrifft das Selbstorganisation, die gestalten sich selber. Und das ist das, was wir im sogenannten Organic Computing versuchen. Das ist ein Forschungsschwerpunkt, bei dem wir nicht missverstehen. Organic Computing heißt nicht, wir bauen Biocomputer. Das sind ganz normale Computer, die aus Silizium bestehen. Aber wir versuchen eben Prinzipien aus der Biologie, eben gerade diese Selbstorganisation da unterzubringen. Das heißt, wir haben solche Eigenschaften wie Selbstorganisation, das entsprechend genauer zu nennen Selbstkonfiguration. Das heißt, das System wird nicht von dem Benutzer konfiguriert, sondern das System ist selbst in der Lage, am Anfang eigenständig eine Konfiguration zu finden, mit der es arbeiten kann, mit der es rechnen kann oder auch was durchführen kann. Beispiel in einem Fahrzeug, wenn Sie heute wieder ein Auto haben mit seinen 30 oder 40 oder 50 Mikroprozessoren, keine zwei Fahrzeuge sind nahezu identisch heutzutage von ihrer Ausstattung her. Und wenn Sie so ein Fahrzeug zur Konfiguration an so einen Software-Tester anschließen, dann hängt es normalerweise mehrere Stunden da dran, bis entsprechend das Fahrzeug konfiguriert ist. Und wenn Sie ein neues Teil reinbringen, müssen Sie es neu konfigurieren. Die Idee wäre eben zu sagen, okay, das Fahrzeug selber kann sich selbst konfigurieren. Das erkennt selbsttätig, was für Komponenten habe ich, und konfiguriert die Komponenten so, dass zunächst mal eine anfängliche funktionsfähige Konfiguration entsteht. Die muss dann nicht optimal sein, aber das kann dann im nächsten Schritt, kann dann im Betrieb eine Selbstoptimierung stattfinden. Das heißt, das Fahrzeug oder dieses System in dem Fall erkennt gewisse nicht optimale Zustände und verändert sich so weit, dass es entsprechend besser arbeiten kann. Selbstheilung wäre dann der Effekt, wenn Defekte auftreten, dass das System selber in der Lage ist, Defekte innerhalb einem gewissen Grad selbst zu beseitigen. Selbstschutz, mehr gut gegen Angriffe von außen sich schützen zu können. Selbsterklärung, das System kann sich selber erklären, also kann dem Benutzer erklären, warum es irgendwas tut. Und Selbstbewusstsein, nicht in dem Sinn, wie wir das vielleicht verstehen, das ist vielleicht ein bisschen missverständlich, der Begriff Selbstbewusstsein im System, in dem Sinne, dass das System seine eigenen Fähigkeiten kennt. Also beispielsweise ein Roboter weiß zum Beispiel, was er greifen kann, was er nicht greifen kann. Das wäre in dem Sinne Selbstbewusstsein. Und diese ganzen zusammengefasst nehmen auch noch die sogenannten Selbst-X-Eigenschaften. Und wenn wir technischen Systemen Selbst-X-Eigenschaften zu verleihen, das ist eben ein Forschungsbereich, in dem ich in meiner Forschungsgruppe auch stark arbeite. Gut, was bringt uns jetzt die Informatik der Systeme, also wenn Sie diesen Zweig des Studiums vielleicht für zum Ihren machen wollten? Na gut, wir stellen sozusagen die Frage, was ist ein Computer, woraus wird er aufgebaut, wie wird er programmiert im Studium, lernen Sie, warum ist er doch noch so langsam, warum ist er nicht noch schneller, wie kann ich ihn vielleicht doch noch schneller kriegen, warum wird er so warm, habe ich vorhin angesprochen, das Problem. Oder auch vom Computer auf den Chip runtergehen, was ist ein Chip? Das heißt Zusammenhang zwischen physikalisch-technischen Grundlagen und den logischen Funktionen, woraus wird er aufgebaut, wie wird er entworfen, wie kann ich eben jetzt einen 100 Millionen Transistor-Chip entwerfen. Das geht natürlich nur mit Hilfsmitteln, mit Programmen, mit denen ich machen kann. Wie funktionieren Systeme überhaupt, also wie kommunizieren Systeme, wie handhabe ich komplexe Systeme, angesprochen eben das Prinzip des Organic Computings als ein Beispiel. Wie gehe ich mit Heterogenität um, also dass die Systeme aus vielen unterschiedlichen Komponenten bestehen, die entsprechend zusammenwirken müssen. Das ist im Prinzip das, was Informatik der Systeme ausmacht. Ich will Ihnen einfach mal ein kleines Beispiel sozusagen mal zeigen, wie so ein System jetzt, wie man sich so einem System nähern kann. Da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, Bottom-up oder Top-down. Bottom-up heißt, ich fange mit der kleinen Komponente an und baue aus der kleinen Komponente dann langsam die größeren auf. Oder Top-down. Ich habe eine große Komponente, ein großes System und zerlege das dann Schritt für Schritt in kleinere Einheiten. Und ich will mal den Top-Down-Ansatz hier mal gehen, um Ihnen zu zeigen, mit was befasst sich die Informatik der Systeme. Das ist eine Prozessarchitektur, wie ich es auch in der HWR gerade in der letzten Vorlesung mal gezeigt habe, die im Prinzip aus einem Programmspeicher besteht, dann hier in einem Befehlsregister, mit dem jeweils immer der aktuelle Befehl geladen wird, einem Steuerwerk, das dann die Abläufe steuert, um diesen Befehl auszuführen, hier intern ein Registerfile besitzt, also eine Menge von Registern, in denen die Daten liegen, eine arithmetisch-logische Einheit, in der jetzt die Daten berechnet werden, dann hier noch ein Datenspeicher, in dem die größere Mengen von Daten abgelegt sind, also die nicht in den Registern sind, Register sind ja nur ein paar, haben wir vielleicht 30, 32 Register hier. Hier das ist eben der große Datenspeicher. Hier noch ein Programmcounter, der den aktuellen Befehlsstand enthält. Also das ist so eine Rechnerarchitektur, also so ein komplexeres System. Und wir können jetzt einfach mal sozusagen schrittweise da nach unten gucken. Das heißt, also wir legen mal jetzt unsere Lupe auf die ALU und schauen einfach nur uns diese Komponente an, diese Komponente, die Berechnungen durchführt, und gehen jetzt sozusagen in der Abstraktionsebene, werden wir immer detaillierter, wir werden immer konkreter, verlassen also diese hohe Abstraktionsebene, gehen eine Abstraktionsebene tiefer, schauen uns mal die ALU an, und zwar speziell einfach mal ein Addierer. Das heißt, eine Schaltung, eine Hardware-Schaltung, die jetzt in dem Fall hier zwei 4-Bit-Zahlen addieren kann. Die eine 4-Bit-Zahl A1 bis hier entsprechend A3 bis A0, die zweite 4-Bit-Zahl B3 bis B0 und hier das Ergebnis, die Summe S0 bis S3 und S4 in Übertrag. Es kann ja sein, wenn ich zwei 4-Bit-Zahlen addiere, dass als Ergebnis eine 5-Bit-Zahl rauskommt. Also zum Beispiel 4-Bit heißt ja, wenn ich mit positiven Zahlen arbeite, die Zahl Maximalgrößenzahl ist 15 und 15 plus 15 gibt 30, das ist eine 5-Bit-Zahl. Als Ergebnis kann eine 5-Bit-Zahl rauskommen. Und das ist jetzt ein klassischer sogenannter 4-Bit-Ripple-Carry-Addierer, der einfach dadurch entsteht, dass ich jetzt einfach ein Bit-Addierer kaskadiere. Das heißt, ich habe hier am Anfang einen sogenannten Halb-Addierer. Ein Halb-Addierer ist nichts anderes als eine Schaltung, die jetzt hier zwei Bits addieren kann und als Ergebnis die Summe liefert und den möglichen Übertrag. Wenn ich zwei Bits addiere, 0 plus 0 ist 0, einfach kein Übertrag. 0 plus 1 ist 1, auch kein Übertrag. 1 plus 0 ist auch 1, kein Übertrag. Und 1 plus 1 gibt wieder eine 0, aber einen Übertrag. Das heißt, ich brauche zwei Ausgänge, einfach die Summe, die 0 oder 1 sein kann oder Übertrag, der 0 oder 1 sein kann. Das ist der erste in der Kette, ist ein Halbaddierer. Und danach kommen die sogenannte Volladdierer. Volladdierer unterscheiden sich von Halbaddierern dadurch, dass sie neben den beiden Eingängen hier für die Summe auch noch jetzt einen Carry-Eingang haben kann. Die können also noch einen Übertrag bearbeiten. Und im Prinzip ist einfach ein Volladdierer nichts anderes als zwei Halbaddierer. Weil ich muss im Prinzip zu den Zahlen A und B jetzt noch ein Carry dazu addieren können. Ich muss ja nicht zwei, sondern drei Zahlen addieren können. Das kann ich einfach dadurch machen, dass ich zwei Halbaddierer kombiniere. Und das nennt man dann Volladdierer. Und jetzt geht einfach die Kette weiter. Und deshalb nennt man das Ripple Carry, weil dieses Carry sich sozusagen hier durchzieht, dieser Übertrag. Und so wird letztendlich hier die Summe gebildet. Der Nachteil von diesem Ripple-Carry-Addierer ist eben, dass dieses Carry hier eine gewisse Laufzeit hat. Das läuft also sozusagen hier durch und je länger meine Kette wird, desto länger brauche ich letztendlich für das Carry. Das heißt, so länger braucht meine Addition. Deswegen benutzt man dann fortschrittliche Techniken wie Carry-Look-Ahead, aber brauchen uns nicht interessieren. Wir sind einfach nur mal eine Ebene abgestiegen, hier von der Systemebene, sozusagen, wo wir das System im Großen betrachtet haben. Hat mir jemand den geklaut hier da. Wenn wir das System im Großen betrachtet haben, jetzt eine Ebene tiefer. Und jetzt gehen wir noch eine Ebene tiefer. Schauen wir uns mal, hier haben wir immer noch so ein Blocksystem, so ein Halbaddierer. Schauen wir einfach mal in diesen Halbaddierer rein. Ja gut, dieser Halbaddierer, wie gesagt, addiert einfach zwei Einbitzahlen und liefert Summe und Übertrag. Hier nochmal die Wahrheitstabelle, genau das, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Also im Prinzip die Summe, 0 plus 0 ist 0, 0 plus 1 ist 1 und so weiter. Und der entsprechende Übertrag. Und das Ganze mal als logische Funktion abgebildet. Dann kann ich mir anschauen, dass die Summe im Prinzip das ist, was ich üblicherweise als die Exklusivode oder Antivalenzfunktion bezeichne. Nämlich, ich kriege genau dann eine 1, wenn die beiden Eingaben unterschiedlich sind. Wenn sie gleich sind, dann kriege ich eine 0. Wenn sie unterschiedlich sind, kriege ich eine 1. Das ist sozusagen das Gegenteil von der Äquivalenz, dann nennen wir das auch Antivalenz oder auch Exklusivode, weil das im Prinzip nahezu identisch wie die Oder-Verknüpfung ist. Nur die Oder-Verknüpfung wäre auch hier noch 1, wenn beide Eingänge 1 sind. Einfach 1, A ist 1 oder B ist 1 oder beides wäre die normale Oder-Verknüpfung. Das Exklusiv-Oder ist eben nur, entweder der eine Eingang ist 1 oder der andere Eingang ist 1, aber beide Eingänge 1 muss dann in 0 kommen. Das heißt also, dieses SI ist nichts anderes als die Antivalenz- oder Exklusiv-Oder-Verknüpfung hier, die durch dieses Symbol repräsentiert wird. Und wenn man es dann in und oder nicht zerlegt, letztendlich sowas bei rauskommt. was entsprechend genau dieser Schaltung hier entspricht. Und der Übertrag ist sehr schön zu sehen, ist einfach die logische Und-Verknüpfung. Genau wenn beide 1 sind, dann brauche ich hier auch eine 1. Das heißt, ich kann im Prinzip jetzt die Ebene tiefer, ich habe mein Großsystem, der Rechner, dann habe ich mal einen Block angeguckt, die ALU, habe die etwas detaillierter aufgebaut. Jetzt habe ich mir aus der ALU einen Teil rausgeholt, nämlich einen Halbaddierer und sehe im Prinzip, na gut, der ist einfach jetzt im Prinzip hier aus 2 und ein paar Inversionsgattern oder 3 und, wenn ich den Carry dazu nehme und ein paar Negationen aufgebaut. Und jetzt kann ich noch einen Schritt tiefer gehen und kann mir mal so ein Und-Gatter genauer angucken. Funktionstafel von so einem Und, respektive in dem Fall eigentlich ein NAND-Gatter, ein Nicht-Und-Gatter, das am Ausgang ja, eine Verknüpfung berechnet und nicht, das heißt also genau das Umgekehrte von einem Und. Sehen, Und wäre gewesen 0, 0, 0, 1, das NAND ist 1, 1, 1, 0. Einfach das Nicht-Und. Und Nicht-Und benutzt man deswegen, weil es technisch leichter zu realisieren ist. Man kann technisch ein Nicht-Und-Gatter leichter aufbauen als ein Und-Gatter. Hier ist mal eine technische Realisierung mit 4 Transistoren. Das sind MOS-Transistoren. Und die haben die Eigenschaft, das sind Unterschiede. Das ist eine CMOS-Verknüpfung, Complementary MOS. C steht für das Complementary, Komplementär. MOS steht für Metalloxid Semiconductor, also ein Metalloxid-Halbleiter, der hier benutzt wird. Und hier komplementär, es werden hier unterschiedliche Transistoren benutzt. Die oberen Transistoren, das erkennt man, da der Pfeil nach außen geht, die sind leitfähig, genau dann, wenn hier eine Null anliegt. Also wenn die hier eine Null, einen niederen Spannungspegel haben, dann leiten die. Die anderen, die beiden haben den Pfeil nach innen hier und die leiten genau dann, wenn hier eine 1 anliegt. Und damit kann ich jetzt dieses NAND sehr leicht konstruieren, nämlich solange an einem von A oder B eine 0 anliegt, heißt das, einer von den beiden Transistoren oder beide Transistoren leiten und legen damit einen hohen Spannungspotential und damit eine 1 auf den Ausgang, während mindestens einer von den beiden sperrt und damit hier die Verbindung nach unten auftrennt. Nur wenn hier an beiden eine 1 anliegt, sperren die beiden oberen Transistoren, das heißt hier ist die Verbindung unterbrochen und beide unteren, die in Reihe geschaltet sind, leiten und machen hier den Ausgang zu 0. Das heißt, oben habe ich eine Parallel, hier eine Reihenschaltung. Und damit kann ich hier mit 4 Transistoren sehr einfach so ein NAND konstruieren. Wenn ich jetzt dann UND draus machen wollte, müsste ich nochmal eine Inversion hinten dran schalten. Das heißt, ich bräuchte einen Transistor mehr. Das UND-Gatter bräuchte 5 Transistoren. Das NAND-Gatter macht es mit 4. Deswegen ist NAND technisch leichter zu realisieren. Deswegen benutzt man eher das Nicht-UND, denn normal UND. Das Symbol ist eben hier das UND, wie vorher dargestellt. Bloß noch eine kleine Inversion hinten dran, also dieser Punkt hinten dran sagt eben, dass der Ausgang invertiert ist. Und jetzt könnte man noch eine Ebene tiefer gehen und könnte dann von dieser Transistorebene letztendlich auf die reine elektrische, auf die Ladungsebene gehen und so weiter. Sie sehen aber die Idee von den Informatiksystemen ist letztendlich verschiedene Abstraktionsebenen, weil es wäre völlig unüberschaubar, einen kompletten Computer auf der Transistorebene zu beschreiben. Das wäre ein irrsinniger Boost, deswegen mache ich das Prinzip der Abstraktion. Das heißt also, ich habe eine hohe Abstraktionsebene für mein Gesamtsystem und dann nehme ich die einzelnen Komponenten, nehme dort eine etwas niedere Abstraktionsebene, das heißt also mehr Details und je weiter ich nach unten gehe, desto mehr Details, aber auch desto kleiner wird meine Komponente, die ich letztendlich beschreibe. Und so mache ich das Ganze beherrschbar. Gut, weitere Herausforderungen sind natürlich Sicherheit, das Ganze, also in der Medizin, im Automotive-Bereich, bei Flugzeugen, in der Raumfahrt, brauche ich Sicherheit. Der Entwurf muss zuverlässig sein. Kosten spielen eine Rolle. Was kostet der Entwurf? Was kostet die Fertigung? Was kostet mich ein eventueller Rückruf, wenn ich Fehler hatte? Autohersteller können ein Lied davon setzen. Neue Technologien wie jetzt Nanotechnologien oder High-Performance-Computing. Zuverlässige Systeme. Ich hatte Ihnen vorhin auch erzählt, okay, das Problem, je kleiner meine Strukturen werden, desto unzuverlässiger werden sie auch. Dagegen muss ich was tun. Da ist zum Beispiel jetzt ein Projekt, das ich gemeinsam auch mit dem Lars Hedrich hier an der Uni mache, ist das Mixed Coresoc Projekt, bei dem wir auch im Bereich Organic Computing diese organischen Prinzipien benutzen. Und die Idee ist so ein bisschen wie bei den Zellen. Wir haben jetzt ein System on Chip, im Prinzip ein ganzes System auf einen Chip gesetzt, das aus vielen, vielen kleinen Cores besteht. Und diese Cores sind so redundant und verteilt aufgebaut, dass das System keinen singulären Angriffspunkt irgendwo hat. Das heißt, also ich kann im Prinzip irgendwo einen Core oder auch mehrere Cores kaputt machen und das System arbeitet trotzdem weiter, weil es gibt nirgendwo irgendeinen Punkt, der sozusagen eine Singularität in dem Sinne besteht, dass wenn dieser Punkt kaputt ist, dann fällt das ganze System aus. So einen Punkt haben wir bewusst vermieden. Und hier haben wir uns auch an der Biologie bedient und haben hier ein künstliches Hormonsystem eingebaut, weil wir müssen jetzt irgendwie die Aufgabenverteilung steuern. Und dort haben wir im Prinzip jetzt mit technischen Mitteln haben wir ein Hormonsystem nachgebaut, das hier dann die Aufgabenverteilung regelt. Und es funktioniert im Prinzip so, sobald irgendwo einer von den Kernen hier ausfällt, dieser Kern fällt aus, dann ergibt sich hier ein Hormonungleichgewicht automatisch und das Hormonsystem versucht, dieses Hormonungleichgewicht auszupegeln und wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Und im Zuge dieser Auspegelung werden die Aufgaben neu verlagert und sobald das Gleichgewicht wieder hergestellt ist, ist das System auch wieder funktionsfähig. Das ist so ganz grob die Idee dahinter, wie das Ganze funktioniert. Ich sage, wenn Sie da mehr im Detail daran interessiert sind, wir bauen dann auch damit wirklich hochrobuste Systeme, bei denen Sie Prozessoren, wirklich auch ganze Prozessoren kaputt machen können. Und das System, wir haben zum Beispiel ein Fahrzeug bei uns, das dann fährt weiter, auch wenn Sie Prozessoren da kaputt machen oder abschalten. Es konfiguriert sich einfach neu, Selbstkonfiguration, Selbstheilung und fährt dann einfach autonom weiter. Gut, das ist nur das Hormonsystem, da springe ich einfach mal rein. Komme ich jetzt zum Schluss sozusagen zu den einzelnen Arbeitsgruppen, die jetzt im Bereich Informatik der Systeme arbeiten. Habe es mal alphabetisch sortiert, dann stehe ich ganz vorne. Meine Arbeitsgruppe, wie gesagt, ich befasse mich sehr stark eingebettete Systeme, Organic Computing, eben diese Selbst-X-Eigenschaften, die ich schon erwähnt habe, aber auch Rechnerarchitekturen. An Lehrveranstaltungen biete ich zum Beispiel an die spezielle Vorlesung Computer Architecture, eine spezielle Vorlesung eingebettete Systeme, eine Vorlesung Organic Computing biete ich auch an, der man ganz so spezielle Dinge ansieht, auch verschiedene Praktika. Und zwar ein Hardware-Praktikum, ein Mikrocontroller-Praktikum, diverse Seminare zu den ganzen Bereichen. Das ist meine Arbeitsgruppe. Dann gibt es den Kollege Lars Hedrich, den ich vorhin schon erwähnt habe, mit dem ich dieses Mikrocrosstalk-Projekt zusammen mache. Der ist so im Bereich Mixed-Signal-Analog-Systeme, also die Kombination von digitalen mit analogen Systemen, ist sein Forschungsschwerpunkt. Er interessiert speziell für die physikalische Umwelt und für die Entwurfsautomatisierung, also EDA, Electronic Design Automation, automatische Synthese und Verifikation von Hardware-Schaltungen. Und er bietet als Lehrveranstaltung die heterogenen Systeme, die Entwurfsautomatisierung, das Praktikum analoge Systeme und eine Veranstaltung zur Systemverifikation an. Dann haben wir den Udo Kepschul, der eine Doppelfunktion hat. Er ist einerseits Leiter des Hochschulrechenzentrums hier und bei uns in der Informatik mit der Arbeitsgruppe Infrastruktur und Rechensysteme in der Informationsverarbeitung. Das heißt, der befasst sich sehr stark mit VRDL. Und ist forschungsmäßig sehr stark involviert in diese Hochenergiephysik-Experimente, diese zum Beispiel im CERN ablaufen. Hier eben zum Beispiel ein Bild von so einem Detektor in CERN, bei dem jetzt eben Schwerionen oder auch andere Elementarteilchen hier untersucht werden, Flugbahnen erkannt werden, Flugbahnen berechnet werden zur Auswertung, was für Teilchen habe ich denn da gefunden. Und als Lehrveranstaltung bietet er eben eine Veranstaltung einen Entwurf mit VRDL. Dann gibt es noch die Gruppe von der Lindenstroth, Architektur von Höchstleistungsrechnen, der eben auch zum einen in diesem Bereich Detektoren für Elementarteilchen arbeitet, aber auch hier den Loewe Scientific Computing Center leitet. Das ist ein Hochleistungsrechner, der jetzt auf Basis von solchen GPUs arbeitet und der zumindest letztes Jahr von den Top 500 ist die Liste der 500 leistungsfähigsten Rechner auf der Welt, immerhin den Platz 22 eingenommen hat. Das heißt, der 22. leistungsfähigste Rechner der Welt steht hier in Frankfurt. Und der bietet als Lehrveranstaltung Höchstleistungsrechenarchitekturen und Einführung in die verteilten Systeme an. Dann haben wir noch die Arbeitsgruppe von Herrn Meester, der momentan gerade ein Forschungsfreisemester, respektive ein Urlaubssemester macht, der aber nächstes Jahr wieder da ist, der sich im Wesentlichen mit Visual Computing und Robotik befasst und hier zum Beispiel auch so ein Fahrzeug hat, das zum Beispiel Optical Razor, solchen optischen Spuren am Boden nachfährt. Und als Lehrveranstaltung haben wir der Bildverarbeitung, Visual Computing und ein Robotikpraktikum an. Gut, dann haben wir noch das Joint Robotics Lab. Das ist jetzt ein Roboterlabor, das die ganzen Kollegen, die ich gerade eben hier genannt habe, zusammen betreiben. Also der Hedrich, der Herr Meester, ich sind die wesentlichen Beteiligten daran, mit dem wir verschiedene Roboterexperimente durchführen, die sie auch im Prinzip dann entsprechend belegen können. Und ein bisschen herausragend, wir haben uns irgendwann beschlossen, wir beteiligen uns am RoboCup, am Roboterfußball, und haben da die BambleBots gegründet, also unser Roboterfußballteam, das entsprechend auch schon letztes Jahr an den Weltmeisterschaften teilgenommen hat. Und hier habe ich mal ein kleines Video. Da auch nochmal da dafür. Wir arbeiten dort mit Nao-Robotern. Das sind so kleine humanoide Roboter, die Fußball spielen können. Ganz putzige Gesellen, etwa so hoch. Und dort können sie eben, wenn sie interessiert sind, können sie dort schon als Student, schon ab zweiten Semester so gar problemlos dann mitarbeiten, wenn sie da interessiert sind. Hier nur mal ein paar Beispiele, Ballerkennung durch den Roboter. Wie macht man sowas, wie kann man so einen Ball tracken über die Sensorik des Roboters. Gut, ja, oder so einfach Bewegungssteuerung, schon zum Beispiel einfach mal einen Schuss, Gewichtsverlagerung und dann hier einfach mal schießen. Gar nicht so trivial, es ist nicht so einfach, wie es aussieht, das so zu machen. So ein Torwart zu bauen, auch der ist in dem Fall mal einfach stehen geblieben. Wir sehen hier die Datei, man muss im Prinzip den Fuß heben, der Roboter muss im Gleichgewicht bleiben und dann den Impuls geben, da muss der Roboter auch noch im Gleichgewicht bleiben. Auch hier im Prinzip, wenn der Roboter sich bewegt hier, muss ich im Prinzip immer dafür sorgen, dass der Schwerpunkt so gelagert ist, dass das Teil nicht umfällt. Da habe ich entsprechende Sensorik. Das kann man ganz gut machen hier, dass der immer im Gleichgewicht bleibt. Wenn man das mal verlässt, das Gleichgewicht, wie ihr es hier mal seht, bewegt sich weit nach vorne, na gut, irgendwann kippt das Teil einfach um. Interessant ist, wie kriegt man ihn wieder zum Aufstehen? Das ist ganz interessant, wenn wir gesehen haben, wie kleine Kinder aufstehen. Das ist teilweise recht ähnlich. Also er hat es hier geschafft, sich entsprechend wieder hochzuraffen. Ja, wenn Sie da daran interessiert sind, ja, Sponsoring ist jetzt weniger interessant hier. Gut, also kommen wir wieder zu der Folie vom Anfang zurück mit den Hardware-Veranstaltungen. Sie haben also drei Hardware-Veranstaltungen hier. Die Hardware-Architektur und Rechnersysteme, die ich halte momentan. Da sehen Sie im Prinzip, wie geht es vom Gatter, also von der einfachen Logikschaltung bis zum Computer. Dann haben wir das im dritten Semester, das Grundlagenpraktikum Hardware-System. Da bauen Sie selbst ein Rechensystem in dem Praktikum. Und Sie haben momentan die HW2, bei denen Sie im Prinzip die Elektrotechnik und Digitaltechnik, Grundlagen der Informatik, vom Strom zum Gatter sozusagen kennenlernen. Gut, ja, damit bin ich fast am Ende. Hier noch eine Übersicht über die Vertiefungsmodule, also die Säulen, Wissensverarbeitung, Betriebs- und Kommunikationssysteme, technische Systeme, angewandte Informatik, Grundlagen der Informatik. Und wie gesagt, die Informatik der Systeme oder technische Systeme ist der Zweig hier. Und hier bieten wir auch eine ganze Reihe von, denke ich, interessanten Vorlesungen an. Also was weiß ich was, Entwurf heterogener Systeme, Computerarchitektur, eingebettete Systeme, aktuelle Themen des Hardwareentwurfs, Rechnertechnologie, Rechnerarchitektur. Sehen Sie, also ein relativ breites Systemarchitektur, ein relativ breites, breite Palette. Sie können auch im Laufe Ihres Studiums ein Forschungsprojekt machen hier. Hier unten ein Forschungsprojekt machen in Ihrem Studium, bei dem Sie in irgendeiner Arbeitsgruppe eben direkt schon während dem Studium in die Forschung eingebunden werden und damit arbeiten können, wenn Sie sowas interessiert. Denke ich, eine große Chance. Ja gut, und abschließend einfach bin ich der Meinung, Systeme und der Verständnis in der Zukunft bestimmt wichtig. Habe mir so einen kleinen Cartoon daraus gesucht hier. Kleiner Scherz. Das heißt, irgendwann eines Tages werden wir es schaffen, das ganze Universum auch nur durch einen Siliziumchip zu ersetzen. Okay, gut. Das soll mein Vortrag gewesen sein. Falls Sie noch Fragen haben, gerne jederzeit. Danke.